Kapitel 7 Gnade, die Kraft des Evangeliums. Die gute Nachricht ist, dass das Evangelium dich freisetzen wird. Die schlechte Nachricht ist, dass nicht jeder das Evangelium predigt. Evangelium bedeutet buchstäblich gute Nachricht. Es ist ein geheimnisvolles griechisches Wort, das außerhalb der Schriftstellen des Neuen Testaments kaum gebraucht wird und das vielleicht noch besser übersetzt ist mit eine Nachricht, die fast zu gut ist, um wahr zu sein. Wir sprechen über die Art von Nachricht, bei der du aufspringen und jubeln möchtest. Das Evangelium ist die über alle Maßen gute Nachricht. Es ist, wie wenn jemand dir sagen würde, sie haben gerade im Lotto gewonnen. Außerhalb dessen, was Gott für uns getan hat, erhalten wir in dieser Welt keine Nachrichten dieser Größenordnung. Aber die Gnade Gottes ist genau diese Art von Nachricht, die fast zu gut ist, um wahr zu sein. Es ist die absolut unverdiente Gunst Gottes, mit der er uns überschüttet. Und wenn du eine Offenbarung über Gottes Gnade empfängst, setzt dich das frei. Du wirst über die Güte Gottes jubeln wollen und hoffen, dass dir jeder zuhört. Römer 1, Verse 16 bis 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Römerbrief ist eine Beschreibung dessen, was Gott für uns getan hat, unabhängig davon, was wir verdient haben. Er ist eine Beschreibung der Gnade und der Apostel Paulus sagt in diesen Versen, dass Gnade die Kraft ist, die die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Um die volle Bedeutung dessen zu erfassen, was Paulus hier ausdrückt, musst du die religiösen Vorstellungen seiner Zeit verstehen. Er lebte in einer Welt, in der das religiöse System zu einer Liste von Geh- und Verboten verkommen war. Die Menschen hatten Gebote für alles. Es ging so weit ins Extreme, dass eine bestimmte religiöse Gruppe, die Essener, sogar ein Gebot gegen Stuhlgang am Sabbat erlassen hatte. Dies wurde als Arbeit eingestuft und am Sabbat durfte man ja nicht arbeiten. Man konnte nicht einmal in den Dreck spucken, denn dadurch würde man Matsch produzieren. Und jegliche Art von Produktion war ebenfalls Arbeit. Es klingt wie ein Scherz, doch so dachten sie. An einem Sabbat gingen die Jünger Jesu durch ein Kornfeld und da sie hungrig waren, streiften sie Ähren ab und aßen sie. Siehe Lukas 6, Verse 1 bis 6. Um das Weizenkorn von der umschließenden Hülse zu befreien, rieben sie das Korn in ihren Händen. Die Pharisäer betrachteten dies als Arbeit und beschuldigten sie, das Sabbatgebot zu brechen. Es war eine falsche Anschuldigung, denn im Alten Testament gab es keine klare Anweisung, nicht die Hände zu reiben. Aber es zeigt, wie sehr das Leben unter dem religiösen Denken dieser Tage begrenzt worden war. Über Jahrhunderte hatten religiöse Leiter ihre eigenen Regeln dem Gesetz hinzugefügt. Das religiöse System, gegen das Paulus predigte, war eine schlechte Nachricht. Es hieß nur, du darfst dies und das nicht, und wenn du jenes tust, wirst du verflucht. Es war ein negatives, hartes System mit einem enormen Zorn. Menschen wurden zu Tode gesteinigt, wenn sie das Gesetz brachen. Als Paulus sagte, dass er sich des Evangeliums von Christus nicht schämte, brachte er damit gleichzeitig zum Ausdruck, dass die religiöse Denkweise Unsinn war. Evangelium war ein Ausdruck, der nicht erst dann gebraucht wurde, als Paulus ihn auf die Gnade Gottes bezog, und so wussten die Menschen, dass er über eine übermäßig gute Nachricht sprach. Dieses Evangelium stand in direktem Gegensatz zum religiösen System, das mit Furcht arbeitete, um Menschen zur Nachfolge Gottes anzutreiben. Das Evangelium dagegen zog die Menschen durch die Liebe Gottes zu Christus, ihrem Erretter. Das Wort Errettung bezieht sich nicht nur auf die Vergebung der Sünden. Das griechische Wort für Errettung lautet Soteria und bedeutet wortwörtlich errettet oder befreit. Es spricht davon, völlig freigesetzt zu sein an Körper, Seele und Geist. Errettung ist nicht nur beschränkt auf die Vergebung deiner Sünden. Errettung findet auch dann statt, wenn ein Kranker geheilt wird oder jemand, der depressiv war, die Freude des Herrn empfängt. Tatsächlich bedeutet das griechische Wort Soso im Neuen Testament auch retten, heil machen oder heilen. Das Evangelium von Jesus Christus rettet uns nicht nur aus unserer Sünde. Es rettet uns auch von den Folgen der Sünde, wie zum Beispiel Bedrückung, Depression, Krankheit, Schwäche und Armut. Wenn also die Bibel sagt, dass das Evangelium Gottes Kraft zur Errettung ist, dann kannst du es so verstehen, dass das Evangelium die Kraft Gottes für Heilung, inneren Frieden, Freude und Wohlstand ist. Was immer du brauchst, findest du im Evangelium. Leider wird das Evangelium von Christus nicht immer als die Nachricht präsentiert, die fast zu gut ist, um wahr zu sein. Manche Prediger drohen mit Gottes Zorn, wenn wir keine Buße tun. Tu Buße, sagen sie, sonst wirst du für alle Ewigkeit in der Hölle schmoren. Darin steckt überhaupt keine gute Nachricht und schon gar nichts, was fast zu gut ist, um wahr zu sein. Dieser Predigtstil von Bekehr dich oder brenne ist ein Versuch, Menschen aus Angst zu Gott zu treiben, ähnlich wie es das religiöse System zu Zeiten Jesus tat. Es mag funktionieren, aber es ist nicht das Evangelium. Es ist wahr, dass wir alle gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verfehlt haben. Siehe Römer 3, Vers 23. Und jeder, der die Errettung durch Jesus zurückweist, wird in die Hölle gehen. Siehe Römer 6, Vers 23. Es ist also nicht falsch, den Menschen zu sagen, dass es eine Hölle gibt und dass wir alle dort enden, wenn wir nicht umkehren. Das sind wahre Aussagen, aber es ist nicht die Botschaft des Evangeliums. Menschen mit der Hölle zu drohen, beinhaltet keine gute Nachricht. Angst setzt dich nicht frei, die Kraft des Evangeliums zu empfangen. Die überwiegende Mehrheit der Menschen weiß schon, dass sie Sünder sind. Und die meisten wissen, dass sie von Gott getrennt sind. Und dann gibt es noch einige, die sich entschieden haben, von sich zu denken, dass sie gerecht vor Gott sind, obwohl sie es nicht sind. Menschen, die auf ihre eigene Güte und ihre guten Werke vertrauen. In solchen Fällen mag es nötig sein, das Gesetz zu gebrauchen, um ihnen ihre Notwendigkeit für einen Erretter aufzuzeigen. Hierfür ist das Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner ein gutes Beispiel. Lukas 18, Verse 9 bis 14. Jesus richtete dieses Gleichnis direkt an diejenigen, die auf ihre eigene Gerechtigkeit vertrauten. Die Geschichte handelt von zwei Männern, die in den Tempel gingen, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der in seinem Gebet Gott dafür dankte, dass er kein so verdorbener Sünder war, wie der Zöllner neben ihm. Der Pharisäer gab von allem, was er hatte, den Zehnten und fastete zweimal pro Woche. Der Zöllner dagegen stand abseits, fürchtete sich, seine Augen zum Himmel zu erheben und bat Gott um Gnade. Jesus sagte, es war der Zöllner, der gerecht gemacht davonging, nicht der Pharisäer. Dies Gleichnis zeigt, dass es der Sünder ist, der sich vor Gott demütigt, der Gerechtigkeit empfängt und nicht der stolze Mann, der ein heiliges Leben führt. Die Ironie eines strengen religiösen Systems liegt darin, dass es zu Stolz und Arroganz bei denjenigen führen kann, die meinen, sie könnten den Kodex einhalten. Sie vergleichen sich mit anderen und meinen, zwischen ihnen und Gott sei alles in Ordnung. Die Wahrheit ist, sie mögen zwar besser sein als andere, doch sie sind immer noch Sünder. Und wer will schon der beste Sünder sein, der es je in die Hölle geschafft hat? In solchen Fällen wäre es angemessen, Gottes Wort zu gebrauchen, um ihnen aufzuzeigen, wie sündig sie in Wirklichkeit sind. Die Bibel sagt in 1. Timotheus 1, Vers 8, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet. Aber das Gesetz wird keinem Gerechten auferlegt. 1. Timotheus 1, Vers 9. Gemäß dem Wort Gottes ist jeder, der an Jesus glaubt, zur Gerechtigkeit Gottes gemacht worden. 2. Korinther 5, Vers 21. Das Gesetz ist gar nicht dazu gedacht, auf wiedergeborene Christen angewandt zu werden. Das Gesetz ist für Ungläubige gedacht, die nicht verstehen, dass sie einen Erretter brauchen. Es ist in Ordnung, das Gesetz für diesen Zweck zu gebrauchen, aber es sollte nicht dafür benutzt werden, wiedergeborene Gläubige dazu anspornen zu wollen, dass sie ihre Beziehung zu Gott verbessern oder Ungläubigen Angst zu machen, sodass sie vor einem zornigen Gott Buße tun. Gott ist nicht mehr zornig. Siehe Lukas 2, Vers 14. Jesus hat am Kreuz den Zorn Gottes über die Sünde auf sich genommen, an seinem eigenen Körper. Johannes 12, Vers 32 und 1. Petrus 2, Vers 24. Paulus schämte sich nicht, den Menschen die gute Nachricht zu verkündigen. Er schämte sich nicht, den Menschen ihre Sündhaftigkeit und Unzulänglichkeit um die Ohren zu schlagen. Die große Mehrheit der Menschen hat es nicht nötig, dass ihnen ihre Sünde groß vor Augen gemalt wird. Was sie hören müssen, ist die Nachricht, die fast zu gut ist, um wahr zu sein, dass Jesus gestorben ist, um sie gerecht zu machen, und dass sie nicht mehr tun müssen, als zu glauben. Der Mann, der mir als Teenager dabei geholfen hat, mich so richtig für den Herrn zu begeistern, war in einem religiösen Umfeld aufgewachsen. Er wusste, dass Gott real war, aber bevor er errettet wurde, lebte er ein sündiges Leben. Seine Probleme mit Alkohol und sexueller Unmoral waren in der Gegend allseits bekannt. Ein Mann aus meiner Gemeinde machte es sich zur Gewohnheit, diesem Mann jeden Samstag einen Besuch abzustatten, um ihm zu sagen, was für ein Sünder er sei und dass er besser Buße tun sollte. Aber mein Freund wusste schon, dass er ein Sünder war. Er musste nicht noch mehr Informationen darüber bekommen, wie bedauernswert und gottlos er lebte. Er wurde errettet, als er schließlich durch das Evangelium von Jesus Christus von der Gnade Gottes hörte. Viele Menschen heutzutage befinden sich in der gleichen Situation, in der auch mein Freund war. Religion verschließt ihre Herzen für Gott und treibt sie von ihm weg. Sie hämmert ihnen ein, wie sündig und bedauernswert sie sind. Aber in ihrem Herzen wissen sie das bereits, auch wenn sie es nicht zugeben. Was sie hören müssen, ist das Evangelium, die gute Nachricht, dass Jesus gestorben ist, um ihre Sünden auf sich zu nehmen und sie wieder in die richtige Beziehung zum Vater zu bringen. Wir alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Siehe Römer 3, Vers 23. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, Vers 23. Selbst wenn wir von diesem Moment an aufhören könnten, zu sündigen, würde es nichts nützen, um die Sünde auszulöschen, die wir in der Vergangenheit begangen haben. Es gibt nichts, was wir tun können, um uns selbst zu retten. Inmitten dieser hoffnungslosen Situation hat Gott seinen Sohn gesandt, um ein heiliges Leben zu führen und all das zu erlangen, was wir aus uns selbst nicht konnten. Was Jesus verdient hätte, wäre der Segen Gottes gewesen, doch stattdessen nahm er all unsere Sünde auf sich und gab uns im Gegenzug seine Heiligkeit und Güte. Der Apostel Petrus hat es so ausgedrückt. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. 1. Petrus 2, Vers 24. Und noch einmal sagt die Bibel über Jesus: Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. 2. Korinther 5, Vers 21. Jesus trug nicht seine Sünden, sondern unsere. Er hatte keine Sünde, die er hätte tragen müssen. Er nahm unsere Sünde und bezahlte die Schuld, die wir nicht bezahlen konnten. Für eine kurze Zeit wurde Jesus, was wir waren, getrennt von Gott, sodass wir werden konnten, was er ist, ein Sohn Gottes, angenommen und in rechter Beziehung zu ihm. Jesus nahm all unsere Sünden und gab uns seine vollkommene Gerechtigkeit. Keine andere Religion dieser Welt versteht das. In anderen Religionen liegt die Last auf dem Gläubigen, sich die Beziehung zu oder den richtigen Stand vor ihrem Gott zu verdienen. Das wahre Christentum ist die einzige Religion auf Erden, die einen Erretter hat. Jesus kam und rettete uns, weil wir uns nicht selbst retten konnten. Er bezahlte die Schuld, die wir nicht bezahlen konnten. Es liegt jenseits der menschlichen Fähigkeit, das auch nur ansatzweise zu verstehen. Menschliche Wesen hätten nie eine solche Idee entwickeln können, dass Gott Mensch wird und die Strafe erduldet, die wir verdienen. Unsere Annahme bei Gott ist nicht darin begründet, wie heilig wir sind. Sie ist gegründet auf das Opfer, das Jesus für uns gebracht hat. Das ist das Evangelium von Jesus Christus, die Nachricht, die fast zu gut ist, um wahr zu sein. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Als ich 8 Jahre alt war, wurde ich von Neuem geboren. Und sofort begann ich, das Wort Gottes zu hören. Deswegen habe ich schon von jungen Jahren an ein heiliges Leben geführt. In meinen über 60 Jahren habe ich nie ein obszönes Wort benutzt. Ich habe nie Alkohol getrunken oder eine Zigarette geraucht. Ich habe nicht einmal Kaffee probiert, obwohl ein Vers der Bibel besagt, wenn du etwas Tödliches trinkst, wird es dir nicht schaden. Markus 16, Vers 18. Also kannst du Kaffee trinken. Ich mache nur einen Scherz. Es ist nichts dabei, Kaffee zu trinken. Aber ernsthaft, ich habe, gemessen an religiösen Maßstäben, ein sehr heiliges Leben geführt. Doch obwohl ich ein heiliges Leben geführt habe, kann ich mich dennoch nicht selbst erretten. Ich habe vielleicht keine der sogenannten Todsünden begangen, gegen die Religion so vehement vorgeht, aber ich bin selbstsüchtig gewesen und habe gelogen. Ich bin Gott gegenüber untreu gewesen und habe Menschen gegenüber mein Wort nicht gehalten. Ich habe Fehler gemacht. Wie jeder andere auch, habe ich die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Und der Lohn für meine Sünde ist der Tod. Römer 6, Vers 23. Viele Menschen heutzutage verstehen nicht, dass es dich nicht rettet, ein guter Mensch zu sein oder ein heiliges Leben zu führen. Sie denken, wenn du ein guter Mensch bist, wird schon alles in Ordnung sein. Aber gut zu sein ist nicht gut genug. Gottes Maßstab für Heiligkeit ist für uns unmöglich zu erfüllen. Im Vergleich zu anderen mögen wir ja gut aussehen, siehe 2. Korinther 10, Vers 12. Aber das ist kein Vergleich zur Heiligkeit Gottes. Jesus war das Ebenbild der Herrlichkeit und der Absichten Gottes, Hebräer 1, Vers 3. Jesus ist Gottes Maßstab für Heiligkeit. Er hat niemals eine einzige Sünde begangen, weder in Werk oder Unterlassung, in Gedanken oder Taten, von Geburt an bis zu seinem Tod. So etwas wie fast perfekt gibt es nicht. Entweder bist du vollkommen oder du bist es nicht. Wir sind es nicht. Darum brauchen wir einen Retter. Paulus begann seinen Brief an die Römer, indem er sagte, dass er sich des Evangeliums von Christus nicht schämte, weil es Gottes Kraft zur Errettung ist. Römer 1, Vers 16. Deine eigenen Anstrengungen können dich niemals erretten. Einfach an Jesus zu glauben, dagegen schon. Das Evangelium oder die gute Nachricht besteht darin, dass die Last unserer Errettung nicht auf unseren eigenen Schultern liegt und dass wir nichts tun müssen, um sie zu verdienen. Errettung beinhaltet die Befreiung von Sünde und ihren Auswirkungen. Wenn in dir keine Kraft für Heilung am Wirken ist, hast du das Evangelium noch nicht wirklich verstanden. Vielleicht kommt Satan und verdammt dich oder lässt dich unwürdig fühlen. Du glaubst, dass Gott heilen kann, aber du bist nicht überzeugt, dass er dich heilen will, weil du dich selbst für unwürdig hältst. Du verbindest die Erweisung der Kraft Gottes in deinem Leben noch immer mit irgendeinem Wert deinerseits. Du versuchst, mit Gott zu feilschen, indem du sagst, Gott, wenn du mich heilst, werde ich anfangen, ein heiliges Leben zu führen. Ich werde tun, was immer du von mir willst. Weißt du, so nähert man sich Gott nicht auf der Grundlage dessen, was Jesus getan hat. Es geht nur über das Evangelium. Du hast die Nachricht, die fast zu gut ist, um wahr zu sein, noch nicht akzeptiert, nämlich, dass Errettung, Heilung und Befreiung nicht von deinen guten Werken abhängen. Jesus hat schon alles für dich verdient. Alles, was du tun musst, ist zu glauben. Epheser 2, Verse 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Aus Gnade hat Gott bereits alles bereitgestellt. Es hat nichts mit unserer eigenen Heiligkeit zu tun. Deine Taten bestimmen nicht darüber, ob Gottes Kraft in deinem Leben freigesetzt wird. Alles, was du tun musst, ist im Glauben zu empfangen, was Gott bereits zur Verfügung gestellt hat. Nicht nur Errettung, sondern alles, was du vom Herrn brauchst, ist für dich verfügbar. Du musst einfach nur der guten Nachricht glauben, dem Evangelium von Jesus Christus. Durch die Gnade Gottes sind wir errettet, geheilt und befreit. Zusatzmaterial. Gnade, die Kraft des Evangeliums ist ein Buch von Andrew Womack, das dir zeigt, dass nicht das wichtig ist, was du tust, sondern was Christus getan hat, um dich gerecht zu machen. Sorge dich nie wieder darüber, ob du Gottes Maßstab von Heiligkeit entsprichst.